Tagesordnungspunkt, Bericht zu den Ergebnissen 2 Jahre Drogenkonsumraum. Ich darf Frau Carboni und Frau Klier nach vorne bitten. Vanessa Carboni, jetzt zum ersten Mal auf der Bürgermeisterbank sozusagen. Die Seiten gewechselt oder waren Sie schon mal hier vorne gesessen?
Tatsächlich.
Wunderbar, dann herzlich willkommen.
Danke.
Auf dieser Seite und wir freuen uns auf Ihren Bericht.
Ja, dann vielen Dank erstmal und schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Vanessa Carboni, ich darf seit einem halben Jahr die AWO Freiburg als Vorständin leiten, zusammen mit meinem Kollegen Christoph Sauter. Meine Kollegin neben mir ist die Tabitha Klier, die einen oder anderen kennen Sie vielleicht. Sie ist aktuell die Einrichtungsleitung der Drogenhilfe Freiburg, die Elternzeitvertretung von Selina Trinkner. Genau, und vielleicht erstmal ein paar einleitende Worte zur AWO allgemein. Was die wenigsten wissen, ist, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, der sich vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen engagiert. Wir haben um die 830 Mitarbeitende auf die ganzen Fachbereiche verteilt, haben auch ein paar Mitglieder, freuen uns immer über neue Mitglieder, die ein Zeichen für soziale Teilhabe vor Ort setzen wollen, bilden ganz, ganz viel aus. Wir hatten ja gerade den Pflegebereich, bilden extrem viel im Pflegebereich aus, aber auch im Kita-Bereich und haben auch ein paar Ehrenämter. Im Kern kann man eigentlich sagen, dass wir uns für 4 große Bereiche stark machen. Einmal für den Bereich der Seniorinnen und Senioren und sind auch deswegen sehr dankbar über die Vorlage, die gerade da war, weil vieles davon uns im Alltag sehr beschäftigt. Haben viele Pflegeheime, einen ambulanten Sozialdienst, eine Tagespflege, ganz viele Seniorenwohnanlagen, Begegnungsstätten. Dann der Bereich Kinder und Familien mit unterschiedlichen Angeboten von Kitas über Frühförderstelle, aber auch ein inklusiver Schulkindergarten. Die Suchthilfe, da sind wir heute hier. Und der Bereich Inklusion ist uns auch noch ein großes Anliegen. Da haben wir eine individuelle Schwerstbehindertenassistenz, wo einfach 24 Stunden Menschen begleitet werden. Genau. Und die Sucht- und Drogenhilfe, die AWO macht, ist nicht nur die Drogenhilfe Freiburg. Da gibt es unsere Jugend- und Drogenberatungsstelle, dann den Kontaktladen, den Drogenkonsumraum, über den Sie gleich noch viel hören. Aber auch in Günterstal haben wir einen Bereich, den die Sucht- und Drogenhilfe betrifft, und zwar unseren Nachsorgeverbund. Da gibt es unterstützendes Wohnen, ambulante Beratung, offene Angebote für ehemalige alkoholabhängige Menschen. Und wenn Sie durch den Günterstaler Bogen fahren, diesen gelben Bogen, wenn Sie durch Günterstal Richtung Schauinsland fahren, dann denken Sie das nächste Mal an uns. Da sitzen nämlich wir mit unserem Nachsorgeverbund. Jetzt darf ich an meine Kollegin abgeben.
Ja, vielen Dank. Als wir 2024 im März den Drogenkonsumraum eröffnet haben, war die Grundfrage, wird er überhaupt genutzt? Und jetzt nach gut 2 Jahren Inbetriebnahme können wir das eindeutig mit Ja beantworten. Wir haben seit der Eröffnung mehr als 9.000 Kontakte dokumentiert und über 12.000 Konsumvorgänge. Das entspricht ungefähr 24 Konsumvorgängen pro Tag. Die eben nicht auf der Straße stattfinden, sondern bei uns unter fachlicher Aufsicht mit medizinischer Begleitung und nicht im öffentlichen Raum. Die Nutzung steigt kontinuierlich an, das heißt, die Nachfrage ist nach wie vor da und wir stellen fest, der Drogenkonsumraum kann mit dem Angebot sehr gut darauf antworten. Dann ist die Frage, was für Menschen nutzen den Konsumraum überhaupt? Also was sind die Kriterien von dieser Zielgruppe? Das sind vor allem Menschen, die einen hohen Konsum haben, einen täglichen Konsum verschiedener Substanzen. Also es sind nicht nur Opiate, die konsumiert werden im Konsumraum, sondern auch Kokain oder eine Mischung davon, was natürlich eine sehr große Bandbreite an Verhaltensweisen hervorbringt, die man unter berauschtem Zustand natürlich dann vorfindet. Das heißt, die Konsummuster sind unterschiedlich, die ganze Szene ist sehr dynamisch, je nachdem, was für Substanzen gerade auf dem Markt sind, zur Verfügung stehen. Es wird einfach das konsumiert, was gerade da ist. Aktuell haben wir ein hohes Kokainangebot. Daher haben wir festgestellt, dass auch im Konsumraum der Konsum von Kokain deutlich höher ist als der von Opiaten. Das führt natürlich auch dazu, dass das Verhalten der Klientel sich ändert. man hat ein erhöhtes Selbstbewusstsein, nachdem man Kokain konsumiert hat und ist vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger und sehr stark von sich selbst überzeugt. Das ist natürlich in der sozialen Interaktion dann herausfordernd. Aber an sich hat die Zielgruppe einfach ein sehr hohes Überdosierungsrisiko, weil wir immer noch kein Drug-Checking haben, zum Beispiel, weil nicht genau bekannt ist, was für Substanzen man tatsächlich konsumiert. Genau. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass vor allem intravenös konsumiert wird im Konsumraum. Das heißt, jede Spritze, jede Löffel, jede Pumpe, die bei uns verwendet wird, findet nicht auf der Straße statt. Das heißt, ungefähr 11.000, also von diesen 12.000 Konsumvorgängen sind 11.000 intravenös. Also schon eine sehr hohe Menge. Und genau, dem habe ich Ihnen ein Fallbeispiel mitgebracht, an dem man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ein junger Klient, der sämtliche Substanzen konsumiert, wie Sie sehen können, noch eine zusätzliche psychische Erkrankung als Diagnose hat und eine Geschichte, die jetzt, also eine biografische Geschichte, die dazu führen kann, dass man eben auf der Straße landet, sage ich jetzt mal, in Konsum verfällt. Mehrere verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass jemand aus dem Hilfesystem rausfliegt, weil er zum Beispiel keine Termine einhalten kann in der Substitutionspraxis, wo er eigentlich behandelt werden könnte, aber aufgrund der verpassten Termine dann da halt auch nicht mehr medizinisch begleitet werden kann und dann bleibt den Leuten eigentlich nur noch die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Das heißt, aus einem jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Das heißt, dieser junge Mensch hatte eine alleinerziehende Mutter, die sind dann umgezogen, dadurch hat er seine Freunde verloren. Die Mutter war irgendwann auch überfordert mit seiner ADHS-Diagnose, deswegen ist er auch früh von zu Hause rausgefallen, ist dann in die Straßenschule in Freiburg gekommen. Dort ist Drogenkonsum aber nicht erlaubt, deswegen ist er auch da wieder rausgefallen und ist irgendwann dann bei uns gestrandet und konnte dadurch tatsächlich dann in Entzug vermittelt werden. Und wir sind auch gerade dabei, ihn an eine Suchttherapie anzubinden, weiter zu vermitteln. Genau. Das heißt, der Konsumraum ist mehr als einfach nur ein Ort, wo die Leute konsumieren können, sondern er vermittelt weiter an andere Hilfen. Wir hatten in den letzten 2,5 Jahren 23 Drogennotfälle. Drogennotfall bedeutet, die Überdosierung war derart hoch, dass wir auch aufgrund, also nach unseren Erste-Hilfe-Maßnahmen einen Rettungswagen hinzuziehen mussten. Und die Hälfte dieser Notfälle war auch schwer. Also die Personen hätten vermutlich, wenn sie in einer dunklen Ecke irgendwo in der Stadt alleine konsumiert hätten, wären wahrscheinlich verstorben. Dadurch, dass wir aber auch Pflegekräfte, medizinisches Personal vor Ort haben, sind da schnelle Interventionen möglich und so können wir verhindern, dass Menschen daran sterben, an ihrer Erkrankung im Prinzip. Wie gesagt, aus dem Drogenkonsumraum können wir aber auch in weiterführende Hilfen vermitteln. Das findet auch oft statt. Vor allem die medizinische Wundversorgung ist auch ein großes Angebot, was genutzt wird, weil wir das ganz niedrigschwellig ohne Krankenkasse einfach mal einen Verbandswechsel machen können zum Beispiel oder genau. Die Kriseninterventionen habe ich auch mit aufgeführt, weil das was war, was wir auch erst nach einer gewissen Zeit festgestellt haben, auch durch diesen Kokainkonsum, kippen die Leute schneller in eine Krise und wir müssen intervenieren. Das heißt, wir haben da auch einen erhöhten Betreuungsbedarf festgestellt, weil diese Menschen, wenn sie teilweise auch psychotisch werden durch den Kokainkonsum, sehr viel Aufruhr auf der Straße verursachen und das wollen wir natürlich vermeiden. Was sich auch als sonderlich hilfreich erwiesen hat, ist die enge Verzahnung zu unseren anderen Angeboten. Also der Kontaktladen ist genau neben dem Drogenkonsumraum. Es sind keine weiten Wege, dort können die Leute kommen zum Beispiel erst in den Konsumraum, konsumieren, legen sich danach im Kontaktladen kurz aufs Sofa und können da ein bisschen Schlaf finden oder sich noch mit einem Kaffee versorgen oder auch mal duschen. Also das geht Hand in Hand. Auch wenn es dann komplexere Fälle gibt, die Sozialberatung benötigt, kann das alles über den Kontaktladen dann auch abgedeckt werden, sodass wir die Leute auf verschiedenen Ebenen auffangen können. Das heißt, wir schaffen im Prinzip Perspektiven dadurch, dass wir sehr akzeptanzorientierend sind. Wir sagen, kommt lieber zu uns. Wir kümmern uns darum, wir schauen, was wir machen können. Gerade bei jungen Menschen ist das natürlich ein deutlicher Gamechanger. Wir entlasten aber auch den öffentlichen Raum, weil wir halt die Spritzen fachgerecht entsorgen können, diese nicht mehr rumliegen in irgendwelchen Gebüschen. Wir haben auch Streetwork-Angebote, die dann auch nochmal die Klientel auf der Straße erreicht, die vielleicht noch nicht bei uns angebunden sind, um das weiter zu fördern. Genau, und am Ende geht es eben darum, dass sich ja, die Menschen bei uns aufgehoben fühlen und das Angebot dadurch auch nutzen, weil sie uns vertrauen. Und deswegen hat sich der Konsumraum aus meiner Sicht zu einem essentiellen Baustein von kommunalen Versorgungsstrukturen entwickelt.
Vielen Dank. Danke.
Ja, sehr geehrte Frau Carboni, Frau Klier, ganz herzlichen Dank. Die Zahlen sind beeindruckend. 1600 medizinische Versorgungen, 845 Kriseninterventionen. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wenn sie nicht bei Ihnen stattgefunden hätten, wo hätten die stattgefunden? Und damit gehen wir in die Diskussion, in die Fragen. Frau Stadträtin Kerne.
Ja, danke schön. Also erstmal ein Dankeschön von meiner Seite für die großartige und wahnsinnig wichtige Arbeit. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung, die eben keine Kontakte zu suchtkranken Menschen haben oder sich nie enger mit dem Thema beschäftigen mussten, können in keinster Weise absehen, was für ein enorm wichtiger Baustein dieser Drogenkonsumraum für unsere Stadt bedeutet. Das ist einfach so. Ich habe mich so gefreut, als das zum ersten Mal aufkam, und wenn ich jetzt die Zahlen sehe, wird das einfach nur bestätigt, und ich glaube, es ist auch an uns, dafür zu sorgen, immer wieder in kritischen Gesprächen die Menschen davon zu überzeugen, warum das so unglaublich wichtig ist. Ich bin auch dankbar für jede Krisenintervention, die ihr löst, weil wenn ihr kommt, müssen wir nicht kommen. Das ist immer gut für alle Beteiligten. Und ich bin dankbar für jedes Leben, was ihr retten konntet, weil ihr da seid. Und ja, es gilt, das zu verstetigen. Es gilt für uns, das zu verteidigen und euch die Unterstützung zukommen zu lassen, die es braucht, damit es eben weiterhin so gut funktionieren kann. Weil das ist ein Gewinn für uns alle, für jeden Einzelnen. Dankeschön.
Vielen Dank, Stadtrat Stried, dann Stadtrat Hefuser. Ich sehe die Wortmeldung. Fangen wir mal an.
Danke. Ja, ich möchte mich auch zunächst dem Dank für die Präsentation und vor allem natürlich für die geleistete Arbeit an Sie und Ihr Team anschließen. Ich sehe es genauso. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wertvoller Baustein in der Stadt, und dass wir dieses Thema auch so viel weniger diskutiert haben als die Thematiken der Aufenthaltsplätze, zeigt, glaube ich, auch, dass es einfach eine Arbeit ist, die relativ geräuschlos und gleichzeitig wahnsinnig gut gemacht wird. Und ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Ich hätte trotzdem einfach zwei kürzere Rückfragen. Die eine wäre, also angelehnt daran auch an die Frage, wie die Aufenthaltsplätze genutzt werden konnten in den letzten Jahren, dass die teilweise nicht so genutzt werden konnten, wie das geplant war, lag ja auch an geändertem Konsumverhalten. Haben wir beim Konsumraum ähnliche Tendenzen, die wir beobachten, dass sich Konsumverhalten ändert, dass wir dadurch, ich weiß nicht, das Angebot anpassen müssen, Öffnungszeiten anpassen müssen oder Ähnliches? Oder funktioniert das so gerade, wie es ist? Und auch wenn es nur am Rande damit zu tun hat, würde mich interessieren, wie der Synergieeffekt zu den Aufenthaltsplätzen gerade ist. Ob da die Lösung aus Ihrer Sicht, so wie sie gerade ist, funktioniert mit den drei Orten oder vielleicht mehr Orten, die ich gerade nicht so auf dem Schirm habe, oder ob man da auf Bedarfe anderweitig noch reagieren müsste.
Danke, Herr Stadtrat Schmidt. Herr Stadtrat Ifosa.
Sie hatten es kurz erwähnt, Drug-Checking als Thema. Da wollte ich fragen, es war schon mal Thema, ob Sie da noch mal was zu den Kosten sagen können und generell vielleicht in Stichproben, weiß nicht, ob Sie das machen, ob man da was sagen kann über die Verunreinigung oder ob es sehr diffus ist.
Danke, Herr Stadtrat Schilberg. Wir sammeln noch Fragen. Ich habe auch Herrn Limberger noch und Herrn Wagner. Und dann machen wir eine kurze Beantwortung.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre wirklich wertvolle Arbeit und Ihren ausführlichen Bericht. Und ich bin auch der Kollegin Kern sehr dankbar für Ihre Ausführungen und möchte mich da unten eingeschränkt diesen Ausführungen anschließen. Wer nur ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Sie haben es geschafft, offensichtlich 23 vor dem sicheren Tod zu bewahren. Das ist eine verdammt gute Zahl. Danke dafür. Ich habe eine Frage bezüglich zum einen des gewandelten Konsumverhaltens. Das geht in die gleiche Richtung wie der Herr Stried. So wie ich das mitbekomme, und ich habe da sagen wir auch gewisse, durch meinen sagen wir mal, nachkulturellen Bezugsrahmen, Bezug zu diesen Menschen, die auch die Substanzen konsumieren. Und ich weiß insbesondere eben bei Crack, dass das eine furchtbar, und Crack ist nichts anderes als Kokain, nur halt in gerauchter Form, eine Droge ist, die Menschen wirklich furchtbar aggressiv auch machen kann. Also dass die Gewaltpotenziale erleben. Haben Sie vielleicht dazu in Ihrer Einrichtung Erfahrungen gemacht über diese Wandlungen? Wie steht es bei Ihnen mit der personellen Ausstattung, mit Ihren Öffnungszeiten? Ich höre, dass Sie zuletzt irgendwie öfter mal zu hatten. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Und genau auch die Frage nach dem Bezug zur Wandlung mit jetzt dem Pergolaplatz und dem sogenannten Steffi an der Stefan-Meyer-Straße. Wie das mit euch funktioniert und eurer Einrichtung dort. Das würde mich sehr interessieren. Danke.
Großes Thema, Steffi, aber vielleicht können wir es kurz abhandeln. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir auch in einem der nächsten Sozialausschüsse dazu einen Sachstandsbericht geben, dass wir konkret auf die Aufenthaltsplätze nochmal eingehen. Herr Limberger.
Ja, zwei Fragen habe ich dazu. Es sind ja enorme Zahlen, die jetzt auch geliefert habt. Mich würde interessieren, 12.000 Konsumvorgänge, wie viele Personen stecken da eigentlich dahinter? Also wie viele Menschen sind da bei euch, die diese 12.000 Konsumvorgänge auch absolviert haben? Das ist die eine Frage. Die andere, ich weiß, es gab mal eine Phase, wo sehr viel Aggression um den Konsumladen war. Auch gerade die Kokain konsumiert haben, waren da ja phasenweise sehr aggressiv. Mich würde interessieren, ob sich das beruhigt hat.
Und Herr Stadtrat Wagner.
Ja, ich kann mich dem Dank anschließen, der jetzt schon ja oft vorgebracht wurde. Das war ja auch, sag ich mal, bis zur Einführung hat sich ja die Stadt, viele Fraktionen hier sehr lange dafür eingesetzt, dass es möglich wurde, dass das Land danach gesteuert hat und es auch Kommunen unter 300.000 Einwohnern ermöglicht hat. Deswegen würde mich zum Drug-Checking interessieren. Das ist ja, wäre für mich der logische nächste Schritt, den es, glaube ich, nochmal einen weiteren Vorteil und Sicherheit bieten könnte, der ja aber aktuell noch nicht wirklich möglich ist. Das hat die alte Landesregierung ja noch angekündigt. Da würde mich einfach interessieren, ob da seitens der Stadt oder der AWO irgendwelche Kanäle bestehen und irgendwie ein Update ist, ob die neue Landesregierung da dran ist oder ob sie da quasi gerade auch keinen neuen Sachstand haben. Weil ich glaube, das ist sicher ein Thema, wo es sich auch lohnen kann, wenn wir als Stadt da, sage ich mal, weiterhin dranbleiben und vielleicht dann auch in einigen Jahren oder auch davor gerne die Möglichkeit erhalten, das zukünftig hier durchzuführen. Wir hätten ja mit der Uni, mit Professor Auwärter wirklich, sage ich mal, renommierte Expertinnen, die, sage ich mal, die Konzepte in der Schublade liegen haben. Das zum einen. Und zum zweiten, bei den 23 Notfällen, kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, wie oft da ein Notarzt irgendwie hinzugerufen werden musste, ob da auch Reanimationsmaßnahmen dabei waren, einfach so um Eindruck von der Schwere der Überdosierung oder der Notfälle zu bekommen. Danke. Und noch ein letzter Punkt. Wir hatten ja mal als Fraktion beantragt, dass der Pergolaplatz eine Stunde länger aufbleibt als der Konsumraum, um quasi da, sage ich mal, die Qualität hochzuhalten. Ich wollte einfach fragen, wie sich das in der Praxis für Sie bewährt hat, ob es nach wie vor so ist, ob das aus Ihrer Sicht praktikabel ist. Genau, das würde mich aus Sicht der Stadt und aber auch der AWO interessieren.
Ja, vielen Dank. Vielleicht ein Hinweis, wir haben uns gerade abgestimmt, zum Land müssen wir uns erst kundig machen, sind wir beide im Moment nicht sprachfähig. Und damit würde ich nochmal die Fragen an Frau Thier weitergeben.
Ja, herzlichen Dank für die vielen Fragen. Das zeigt mir Ihr Interesse. Vielen Dank auch für die Wertschätzung. Die Frage von Herrn Stried, die sich auf das veränderte Konsumverhalten bezieht und auch was ja im Zusammenhang, ich fasse jetzt einfach Fragen mal ein bisschen zusammen, auch mit dem Kokainkonsum oder dem Crackkonsum. Die Dynamik in der Szene, also da die Szene ist sehr heterogen aufgestellt. Es sind unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten sozialen, aber auch kulturellen Kontexten. Genauso schwankend ist auch der Substanzenmarkt von verfügbaren Drogen. Das heißt, eigentlich ändert sich täglich die Anforderungen an uns, denen wir begegnen müssen, sind wir aber quasi schon gewohnt. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir das Angebot anpassen müssen, weil es genau die Zielgruppe trifft, die ich vorhin schon beschrieben habe. Ich denke, es hilft uns einfach, immer wieder zu gucken, aufmerksam zu bleiben. Aber bisher sehe ich da keine Notwendigkeit, das Angebot anzupassen. Also es klingt so dramatisch, wenn man über Kokain spricht, aber nicht jede Person verhält sich aggressiv, wenn sie Kokain konsumiert hat. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist ein bisschen unvorhersehbar, wann welches Verhalten sich ändert. Ich würde das nicht an der Substanz festmachen. Auch die Synergieeffekte zwischen Streetwork und der Rosastraße, den beiden Einrichtungen, funktioniert recht gut. Wir haben auch dadurch schon mehrere Klienten geschafft anzubinden ins Hilfesystem, auch wenn da sehr viel Vorarbeit durch Motivationsarbeit und gebetsmühlenartigen Wiederholungen und Hinweisen und Angeboten, also es ist einfach sehr träge, dieser Hilfeprozess, bis wieder jemand im System drin ist, aber an sich ist, ich würde den Großteil der Szene als familiär bezeichnen, uns gegenüber, also auch dass Klienten dann sich vor uns stellen und sagen, hey, jetzt komm mal runter, wenn sich jemand aufregt, weil er keinen Tee bekommt, kurz vor Schließung oder sowas. Dann war die Frage nach Drug-Checking, Verunreinigung, Kosten. Da gibt es bisher keine, also dadurch, dass die Landesverordnung einfach noch nicht geändert wurde, gibt es da für uns leider keine Möglichkeiten, da weiter vorzugehen. Es wäre natürlich unser Traumziel, auch mit Herrn Auwerter als Koryphäe hier in Freiburg zusammenzuarbeiten und das voranzubringen. Wir haben eine Konzeption dazu in der Schublade, also wir wären bereit, wenn es die Politik auch ist. Genau. Dann war noch die Frage nach dem Pergolaplatz und der Verlegung oder der Öffnungszeit, die eine Stunde länger aufhat, beziehungsweise auch dem Stefan-Meyer-Platz und der Rosastraße, wie gut das funktioniert. Also aus unserer Sicht geht es ganz gut auf, wenn die Leute nach unserer Schließung noch eine Stunde Zeit haben, um irgendwie sich zu sortieren, wieder auf die, ich nenne es jetzt mal Normalgesellschaft, zu treffen oder sich dann eben zum Aufenthaltsplatz zu bewegen. Damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und eben andersrum, wie ich gerade beschrieben habe, auch.
Darf ich da? Ja? An der Stelle würde ich gerne noch ergänzen, weil ja auch die Frage war, Sinnhaftigkeit mit den zwei Plätzen. Also wie meine Kollegin schon gesagt hat, dadurch, dass es sehr verschiedene Szenen gibt und verschiedene Drogen, die man konsumiert, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die zwei Plätze sehr sinnvoll sind, weil einfach unterschiedliche Gruppen auf den unterschiedlichen Plätzen verweilen und dementsprechend, wenn die sich einen Platz teilen müssten, es ein sehr großes Eskalationspotenzial gäbe. Wir versuchen natürlich mit unseren Streetworkerinnen und Streetworkern da auch schon gut reinzugehen, aber aus unserer Sicht hat sich diese Lösung, wie sie aktuell existiert, sehr gut bewährt.
Dann muss ich gerade mal gucken. Bei den Notfällen war noch die Frage, wie oft wir den Notarzt hinzuziehen mussten. Ich habe die genaue Zahl leider, also das dokumentieren wir leider nicht mit, aber bei der Hälfte davon musste auf jeden Fall ein Notarzt kommen, weil natürlich haben wir verschiedene Möglichkeiten, bei uns zu intervenieren medizinisch, zum einen durch das ausgebildete medizinische Fachpersonal, die dann auch in Erster Hilfe sind sowieso alle Mitarbeitenden ausgebildet. Wir haben aber auch vor Ort Naloxon, das ist ein Opioid-Antagonist, das man über einen Nasenspray verabreichen kann, sodass sich die Opiate von den, also erstmal lösen und man ein bisschen mehr Zeit hat. Also die Wirkung wird quasi für grob eine halbe Stunde aufgehoben. In der Zeit hat der Rettungswagen natürlich bessere Möglichkeiten, vor Ort zu kommen. Also den müssen wir dann auf jeden Fall trotzdem noch rufen. Es ist kein heilendes Medikament. Es verschafft uns nur mehr Zeit, zu agieren.
Gut.
Danke.
Also Ihre Ausführungen sind, glaube ich, gut und wichtig. Ich muss aber tatsächlich auf die Zeit gucken, weil wir haben noch ein paar Punkte auf der Tagesordnung, auch hier ins Gremium. Herr Lehmberger, noch eine Nachfrage.
Nee, noch mal genau die gleiche Frage. Wie viele Personen stecken dahinter, wie viele Menschen? Und das andere mit der Situation, ob es immer noch so aggressive Stimmung gibt um den Kontaktladen phasenweise, das war so die Frage.
Danke. Also, hinter, also wir haben, es ist schwierig zu beantworten natürlich, aber hinter den 24 Konsumvorgängen pro Tag, das kann, können zwei Personen sein, die sich von 9 bis 16 Uhr bei uns aufhalten und quasi alle 20 Minuten konsumieren, weil so lange hält zum Beispiel die Wirkung von Crack an, wobei man das bei uns nicht konsumieren darf, aber Kokain hat auch eine sehr kurze Halbwertszeit. Es können aber auch am Tag mehr als 20 Leute ein- und ausgehen. Das ist schon so. Wir haben 7 Konsumplätze. Wir hatten bisher noch nicht die Notwendigkeit, dass wir Leute warten schicken mussten, beziehungsweise nur sehr selten. Und wenn, dann haben wir sie gebeten, im Kontaktladen zu warten, weil das eigentlich auch relativ zügig geht. Die andere Frage war? Ah ja. Zu den Aggressionen kann ich sagen, dass auch das schwankt immer wieder mal. Also das ist vor 2 Jahren auch schon, gab es auch schon Vorfälle, wo wir Hausverbote aussprechen mussten, zum Beispiel, weil jemand sich nicht unseren Einrichtungsregeln gemäß verhalten hat. Das ist auch ein Faktor, also da spielen einfach sehr viele Faktoren mit rein, nicht nur die Substanz, also zum Beispiel Hitze ist auch bei uns ein großes Thema, was natürlich mich zum Beispiel persönlich auch selber sehr reizbar macht. Genau.
Ja. Gut, dann herzlichen Dank. Ich würde vorschlagen, im Oktober haben wir nächsten Sozialausschuss, wir nehmen das Thema Aufenthaltsplätze auf die Tagesordnung, dass wir einen Sachstandsbericht geben, auch zum Pergauer Platz. Sehe, das Interesse ist groß, würde Sie dazu auch wieder einladen. Ich glaube, dass ich im Namen aller Mitglieder des Sozialausschusses spreche, wenn ich Ihnen und Ihrem Team ganz herzlich danke und bitte auch diesen Dank zu übermitteln an die Mitarbeitenden. Wir wissen, dass Sie jeden Tag ganz wichtige und wertvolle Arbeit machen. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Evaluation der Verwaltungsvereinfachung beim Sozialausschuss.